fome.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1991.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Freitagsinfo. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum ersten Freitagsinfo nach dem 1. Mai, nach den 1. Mai-Kundgebungen im Jahre 1991. Ich hoffe, ihr habt euch erholt von den immer wieder neuen und spontanen Treffen, durch die die Gewerkschaften ihre massive Schlagkraft demonstrieren. Und hier in Freiburg zumindest konnte ja ein ganzes Zelt von den Massen gefüllt werden, wegen Regen, versteht sich. Doch Spaß beiseite. Der Themenüberblick heute. In Zürich gab es auch 1. Mai-Kundgebungen, die verliefen allerdings nicht ganz so glimpflich wie hier in Freiburg. Es gab Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht nach der offiziellen 1. Mai-Demo. Und dazu haben wir einen Kurzbericht, der uns von Radio Lora übermittelt wurde. Außerdem gibt es einen Beitrag zur Beschlagnahme des Ausbruchs, dieser Zeitschrift Ausbruch im Infoladen Zubito. Dann gibt es einen Nachtrag zu dem Bericht von letzter Woche über die Verhandlungen zwischen Regierung und Guerilla in El Salvador. Dann einen Bericht über den Aha-Kaffee, den es im Gottlieb zu kaufen gibt und wie gerecht er ist. Dann Lesetipps zum Thema Sexismus und Krieg. Und zu guter Letzt ein Bericht zum Abkommen zwischen der Regierung und den US-unterstützten Rebellen in Angola. Jetzt zu dem Bericht von Radio Lora aus Zürich. Der 1. Mai begann dann am Morgen mit der offiziellen 1. Mai-Demo der Gewerkschaften, die aber eher einem Umzug gleicht. Daran nahmen ca. 7000 Menschen teil. Die Mehrheit waren türkisch-kurdische und tamilische Menschen. Seit dem sogenannten Arbeitsfrieden von 1937 verstehen sich die meisten Gewerkschaften gut mit dem Bürgertum. Sie haben fast immer auf Kampfmaßnahmen verzichtet, weshalb hier Streiks sehr selten sind. Dies erklärt, wieso der 1. Mai als internationaler Kampftag die Schweizer Arbeiter und Arbeiterinnen ziemlich kalt lässt. Am Umzug waren sie klar in der Minderheit. Hinter dem Transparent 1. Mai, Kampftag gegen das Kapital, versammelte sich der revolutionäre Block, der aus Schweizern und Schweizerinnen und türkisch-kurdischen Menschen bestand. Kurz nach Beginn des Umzugs wurde versucht, beim Hauptbahnhof die Statue von Alfred Escher vom Sockel zu holen. Escher war ein Urkapitalist und einer der maßgeblichen Personen bei der Industrialisierung der Schweiz in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Um 13 Uhr versammelten sich dann die Leute an der Bäckerstraße zur revolutionären 1. Mai-Demo. Es kamen 400 bis 500 Menschen, ein bisschen weniger als im letzten Jahr. Die Inhalte der Demo waren die einsetzende Rezession, die repressive Flüchtlingspolitik, die Schweiz will an der Grenze Militär gegen Flüchtlinge einsetzen, der Frauenkampf und Kurdistan. Kurz nach Beginn der Demo wurde die Beratungsstelle für Asylantinnen und Asylanten mit Farbbeuteln beschmissen. Die unmenschliche Behandlung dort hat einen kurdischen Genossen in den Selbstmord getrieben. Die Bullen waren massiv präsent. Hinten an der Demo fuhr eine Wanne, vorne auf den Seiten kleinere Zahl mit ihren Knarren auf die Demo. Entschuldigung, ich lese den Satz nochmal. Hinten an der Demo fuhr eine Wanne, vorne und auf den Seiten kleinere Wagen mit jeweils 6 Bullen. Die Türen waren offen und sie zielten die ganze Zeit mit ihren Knarren auf die Demo. Schon vorher waren die Bullen ziemlich provokativ aufgetreten. Sie fuhren mit Motorrädern durch die Menge und besprühten Leute aus dem Wagen mit Tränengas. Kurz vor Ende der Demo, als eigentlich gar niemand mehr groß damit rechnete, knallte es. Die Bullen hatten Probleme, eine Kurve zu kriegen. Die Demo wollte dies ausnutzen und rannte mit Geschrei an den Bullenautos vorbei. Dabei schlug jemand eine Wagentüre zu. Dadurch müssen sie sich bedroht gefühlt haben. Was weiß ich, auf alle Fälle war das Grund genug für sie, wild und von allen Seiten in die Leute reinzuballern. Die Leute wurden aus nächster Nähe und aus Kopfhöhe aus dem Wagen raus mit Gummischrot und Tränengas, Petarden beschossen. Dabei gab es einige Gesichtsverletzungen. Ein türkischer Genosse wurde am Auge von einem Gummigeschoss getroffen, das aus einer Distanz von 2 Metern abgefeuert worden war. Die Bullen schreiben eine mindestens 25 Meter große Distanz vor. Es sei denn, es gehe um Leib und Leben. Der Genosse wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und 3 Stunden operiert. Trotzdem verlor er sein eigenes Auge komplett. Während die Bullen losballerten, versuchten sich einige Leute, so gut es ging, mit Steinen, Flaschen etc. zu wehren. Aber es war nichts vorbereitet und der massive Angriff zersplitterte die Demo rasch. Ein Teil der Leute floh in die Innenstadt und versuchte dort Barrikaden zu errichten. Aber die Bullen fuhren wieder massiv drein. Dabei wurden 3 Menschen verhaftet. Die Leute zersplitterten sich sehr schnell. Soweit ein Auszug aus einem Bericht von Radio Lora über die 1. Mai-Demos in der Schweiz. Jetzt kommt als nächstes ein Bericht zur Beschlagnahme des Ausbruchs im Infoladen Subito.
In einem Beschluss vom 19. April bestätigte das Oberlandesgericht Stuttgart Entschuldigung, die Beschlagnahme der Zeitschrift Aufbruch Nummer 17 vom Februar im Infoladen Subito. Dies geschah bei der Durchsuchung des Infoladens am 9. April. Als Begründung wird angegeben, dass das Bekennerschreiben der revolutionären Zellen zum Sprengstoffanschlag auf die nordrhein-westfälische Staatskanzlei und das Ministerium für Arbeit und Soziales am 7. Januar 1991 in der Aufbruch Nummer 17 abgedruckt ist. Es bestehe der dringende Verdacht, dass durch dieses Bekennerschreiben für die revolutionären Zellen geworben werden soll. In dem Bekennerschreiben wird der Anschlag damit begründet, dass die nordrhein-westfälische Staatskanzlei und das Arbeits- und Sozialministerium die politische Schaltzentrale der Vertreibungspolitik gegen die Romas ist. Ist das bereits Werbung für die revolutionäre Zellen? Wohl kaum. Wenn man nun sucht, wie für diese Aussage geworben wird, findet man im Bekennerschreiben Folgendes. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 4.12.1990 hat die Regierung Rau jede Hoffnung auf ein Bleiberecht für die Roma zuniedergemacht. Die neue Flüchtlingspolitik, die für die Abschiebung verantwortlich ist, wird flankiert von einer sozialpolitischen Offensive, mit der das Leben der Roma und der Flüchtlinge überhaupt unerträglich gemacht wird. Dies ist unter anderem die Streichung der Sozialhilfe von Zelt- und Containerplätzen, sowie Naturalienzuweisungen. Hiermit sollen die Zigeuner aus der BRD herausgeekelt werden. Um die Rückführung der Romas nach Jugoslawien sozial abzusichern, machte die Regierung einen Kreditvertrag mit Jugoslawien, dem Land, aus dem die Romas geflohen sind. Ziel dieser Politik ist es, das Elend der Welt aus den westlichen Metropolen fernzuhalten. Das heißt, das Elend für die Augen der Bevölkerung in den westlichen Metropolen unsichtbar zu machen. Die Grenze zwischen Arm und Reich wird somit zugemacht. Italienische Militärs wehren die Masseneinwanderungen aus Nordafrika ab. Österreich lässt die Grenzen zu Osteuropa militärisch sichern. Die CSFR und Polen sperren ihre Grenzen nach Osten, nachdem sie die nach Westen geöffnet haben. Mit der Kreditpolitik sollen auch die ost- und südosteuropäischen Reformstaaten stabilisiert werden, damit diese eine unkontrollierte Migrationsbewegung der osteuropäischen Armutsbevölkerung unterbinden. Diese Politik wird als zynisch bezeichnet, da sie darüber hinwegtäuschen soll, dass die Roma gegen ihren Willen in ein Land zurückgeschickt werden, das sich in einem Auflösungsprozess befindet und in dem es zu staatlich geduldeten Pogromen gegen ethnische Minderheiten kommt. Gegen Ende des Begründungsteiles steht die Einschätzung, dass die Verfolgung und Drangsalierung der Roma in Nordrhein-Westfalen sich derart zugespitzt hat, dass es wohl demnächst zu Massenabschiebungen kommen wird, was sich ja inzwischen bestätigt hat. Ist dies nun Werbung für die revolutionären Zellen? ist es Werbung für eine Gruppe, wenn sie feststellt, dass die Asylpolitik in der Bundesrepublik darauf ausgerichtet ist, möglichst wenigen Menschen in der BRD Asyl zu gewähren? Ist es Werbung, wenn eine Gruppe feststellt, dass das Elend der Welt, welches die Grundlage unseres Wohlstandes ist, von unserer Haustür ferngehalten werden soll? Ist es Werbung, wenn eine Gruppe feststellt, dass die Roma in vielen osteuropäischen Ländern diskriminiert und verfolgt werden? Ist es Werbung, wenn eine Gruppe feststellt, dass die Grenzen, die bis vor ein paar Jahren von den kommunistischen Diktatoren geschlossen gehalten wurden, jetzt offen sind, dafür aber jedes Land sich von seinem noch ärmeren Nachbarn verschließt, wie Polen und die GSFR? Wenn das Werbung ist, dann müsste wohl das meiste, was zu diesem Thema wissenschaftlich gearbeitet wird, als Werbung abgetan werden. Nun das Bekenntnis. Ist es Werbung, wenn eine Gruppe bekannt gibt, dass sie einen Sprengsatz gezündet hat, um Massendeportationen zu verhindern? Möglicherweise ist das Werbung für die eigene Gruppe. Aber ist es Werbung, wenn ein solches Bekenntnis unter der Rubrik Dokumentation in einer Zeitschrift abgedruckt wird? Unter Umständen könnte es die Öffentlichkeit ja interessieren, weshalb eine Gruppe eine ganz bestimmte Sache macht. Wenn man nun noch den letzten Satz betrachtet, der nicht in direktem Zusammenhang steht und wie folgt lautet: In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Ist das Werbung? Für was wird hier geworben? Es ist also so, dass vom Inhalt her kaum von Werbung gesprochen werden kann. Es sei denn, die Richter würden den Begriff Werbung völlig neu definieren. Dieses Bekennerschreiben ist ja von der Aufmachung her als lammfromm zu bezeichnen. Man wird den Verdacht nicht los, dass das Bekennerschreiben lediglich ein Vorwand ist, um wieder verschärft gegen die Infoläden vorzugehen, was ja seit dem Artikel in der Welt mit dem Titel Autonome Trommeln zur Gewalt eh schon geschieht. Oder aber, dass die Zeitschrift Ausbruch kriminalisiert werden soll. Hierfür würde ich sprechen, dass es dasselbe Bekennerschreiben ja noch in mehreren anderen Blättern veröffentlicht wurde. Und man kann wohl kaum davon ausgehen, dass diese Blätter den Behörden nicht bekannt sind. Meiner Meinung nach handelt es sich um den Versuch der Behörden, noch weitere Teile der Linken zu kriminalisieren. Und das Mittel dazu ist wieder einmal der Gesinnungsparagraf 129a.
I love you, I'm calling.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1991.
Noch ein Nachtrag zum Bericht, der sich letzte Woche mit El Salvador beschäftigte. Regierung und FMLN sind bei den Verhandlungen in Mexiko jetzt zu ersten Teilergebnissen gekommen. Wie berichtet, stehen ja Entmilitarisierung und Demokratisierung des Landes im Vordergrund, sind aus Sicht der Befreiungsbewegung die ersten Schritte, um zu durchgreifenden Verbesserungen der Situation im Land zu kommen. Die Vereinbarungen, die jetzt unter Vermittlung des UNO-Vertreters De Soto ausgehandelt wurden, beinhalten die Einbindung der Streitkräfte in die Verantwortung der Zivilbehörden, die Bildung einer vom Militär unabhängigen Polizei, eine Geheimdienstbehörde soll sogar gebildet werden, die dem Präsidenten unterstellt wird. Die Militärjustiz soll neu definierte Aufgaben bekommen, Gesetze zur Kontrolle paramilitärischer Organisationen sollen her und einige andere Punkte sind noch Teil dieser Vereinbarung. Nun, die Guerilla in El Salvador beabsichtigt mit ihrer Verhandlungsstrategie grob gesagt eine Entmilitarisierung des Landes. Die Streitkräfte sollen zurück in ihre Kasernen. Die FMLN würde dafür in den von ihr schon kontrollierten Gebieten bleiben. Später sollen dann beide Heere abgeschafft werden. Dazu kommt die andere Richtung zur Demokratisierung des Landes. Verfassungsreformen, die unter anderem demokratische Wahlen ermöglichen. Die FMLN beabsichtigt ja unter bestimmten Umständen 1994 an den Wahlen teilzunehmen. Dafür müssen aber aus ihrer Sicht noch einige Sachen geändert werden, um zu in ihren Augen gerechten Wahlen zu kommen. Und auf dem Hintergrund eines entmilitarisierten Landes dürfte die FMLN wohl die Möglichkeit sehen, dass soziale Kämpfe und politischer Druck dann zu durchgreifenden Veränderungen führen könnten. Diese jetzt vereinbarten Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, scheinen da nicht den erforderlichen Durchbruch darzustellen. Für die FMLN bleiben nach wie vor zentrale Themen die Auflösung der brutalen Todesschwadronen, die Einführung der Volksabstimmung als Mittel direkter Demokratie, überhaupt die Mittel, um die Verfassung Salvadors zu ändern, ganz zu schweigen von den Fragen des Landeigentums und anderer Besitzverhältnisse im Land. Auch Emil von Radio Venceremos kann nur einen ersten Schritt in diesen Vereinbarungen erkennen.
Die Ergebnisse, die bis zum 27. rausgekommen sind, sind nicht die, die wir eigentlich erwartet haben. Wir wollten, dass es viel über die Armee gesprochen wird. Wir wollten und vor allem, dass die Verfassung eine Verfassungsänderung gibt. Die sind zwar wichtige Punkte, aber sind nicht die wichtigste. Das von der Agrarreform zum Beispiel, ne? Das wäre der Artikel 105. Ne? Und das ist, was zu also dem Besitz von Land, das über diesen Besitz von Land an, spricht. Und darüber hat man nicht gesprochen.
Diese Punkte allerdings sollen jetzt in einer nächsten Verhandlungsrunde Mitte Mai behandelt werden. Ein Knackpunkt für Salvador ist der Waffenstillstand. Die FMLN will mit einigen zentralen Punkten bei den Verhandlungen erfolgreich sein, um auf einen Waffenstillstand einzugehen. Logisch, sonst bräuchte sie ja überhaupt nicht zu kämpfen. Jetzt kommt allerdings wieder der Präsident Cristiani, Mitglied der rechten Arena-Partei, und fordert das Parlament auf, diese bisher ausgehandelten kleinen Verfassungsreformchen nur zu billigen, wenn sie mit einem Waffenstillstand verbunden sind. Das Parlament musste jetzt zweimal, also zwei verschiedene Parlamente mussten die Verhandlungsvereinbarungen billigen. Eins, was zum 30. April aufgelöst wurde, und das neu zusammengesetzte Parlament nach dem 1. Mai. Das muss noch gemacht werden. Und diese kleinen Reformen beinhalten die oben erwähnten Unterstellungen des Militärs unter zivile Behörden zum Beispiel. Und es braucht diese Zustimmung. Das macht jetzt vielleicht ein bisschen die Kräfteverhältnisse dann auch in El Salvador deutlich. Es gibt die starke Befreiungsbewegung, die die Verhandlungen erzwungen hat, die Ultrarechten auf der anderen Seite, die sich nach wie vor kompromisslos gegen Verhandlungen sperren wollten, und die verhandlungsbereiten Teile der Rechten und Machthabenden. Cristianis Rolle zwischen den rechten Fraktionen scheint dabei so etwas wechselhaft. Eine Entsprechung scheint diese Fraktionierung auch im Kongress der USA zu haben. Auf der einen Seite die Hardliner, die auch eine militärische Intervention befürworten, auf der anderen Seite die, die jetzt auf Verhandlungslösung setzen.
Die sind ja eher gestritten im Parlament, ne? Oder Entschuldigung, im Kongress, ne? Ja. Die sind gestritten, weil die, es gibt Leute, die das nicht richtig finden, wie der Colin Powell das gesagt hat, ne? und sagen, das ist unmöglich, man muss auf die Basis von der Verhandlung gehen. Und also es wird auch gesprochen über den Jesuitenfall und dass es nicht richtig ist, zum Beispiel weitere Militärhilfe für El Salvador zu geben. Mhm. Und sie sind jetzt gar nicht einig. Ne? Und insofern können sie nicht durchsetzen eine militärische Intervention, obwohl dass der Colin das gesagt hat und der bestimmt das ganz gerne hätte. Ne? Mhm.
Der eben von Emil erwähnte Colin Powell ist US-General und hat vor kurzem nach Beendigung des Golfkrieges eine militärische Intervention in Zentralamerika befürwortet, beziehungsweise gesagt, er könne sich das vorstellen, dass die nächste Intervention da stattfindet. Die erwähnten Padres sind 6 Jesuitenpater, die im November 89 hinterrücks umgebracht wurden von Todesschwadronen beziehungsweise Militärs.
Seit jetzt fast einem Jahr gibt es ihn zu kaufen, den Aha-Kaffee. Sauberer Kaffee, die bewusste Art, Kaffee zu trinken, strahlt es uns von packpapierbraunen Informationszetteln in jeder Gottlieb-Filiale entgegen. Und wer ihn kauft, weiß, dass sie bzw. er damit unter anderem Kleinbauern unterstützt, die, Mensch höre und staune, 10% über dem inzwischen schon wieder gekippten Kaffeeabkommen festgelegten Weltmarktpreis für ihre Bohnen erhalten. Da diese ihren Kaffee auch noch direkt vermarkten können, soll das einen 3- bis 4-mal höheren Ertrag für die Bauern bringen. Löblich, löblich, mag Mensch meinen, und schnurstracks in einen der Gottliebs hinein, vorbei an leuchtenden Jaffa-Orangen und Südafrika-Bananen auf den Kaffeestand zusteuern, wo friedlich neben Idee-Kaffee und Nestle-Produkten die 250 Gramm Tüten voller köstlicher Gerechtigkeit ruhen. Die dritte Weltecke im Gottlieb liegt ganz in dessen Werbe- und Verkaufsstrategie. Mensch, denke nur an zurückgebbare Plastebecher. Der Laden um die Ecke soll nämlich die Gemüter derer erleichtern, die eben schon ein bisschen weiter gedacht und so auch ein etwas schlechteres Gewissen haben als die Durchschnittskäuferinnen und Käufer. Auch diese sollen bei Gottlieb einkaufen gehen, sollen glauben, durch ihr Einkaufsverhalten könne eine Veränderung im Einkaufsverhalten des Monopolisten Gottlieb und so des Weltmarktes ermöglicht werden. Die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, MBH, kurz GEPA, scheint das Ziel jedenfalls zu verfolgen. Saubere, das heißt gerecht oder besser gesagt etwas fairer gehandelte Waren sollen konkurrenzfähig werden. Kleinbauern sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Waren vorbei an dem monopolistischen Zwischenhandel zu vermarkten. Aha-Kaffee-Verkauf in Baden-Württemberg lief seit Juni 89 in Tübingen und eben auch seit einem Jahr in Freiburg als Pilotprojekt. Danach möchte die GEPA auch bundesweit den Verkauf von Aha-Kaffee anlaufen lassen. Neben dieser Entwicklung strebt die GEPA aber auch andere Ziele an. Dazu Frieda Diekmann von der Aktion Arme Welt, kurz AAW, die an dem Deal zwischen GEPA und Gottlieb beteiligt waren.
Es gab bestimmte Abmachungen, die mit dieser Kaffeeaktion verbunden waren. Das sind zum Beispiel die Frage der Informationsgestaltung, also dass man solche Blättchen in den Filialen verteilen will. Das ist noch nicht also das der Weisheit letzter Schluss, aber so eine Informationskomponente muss auch irgendwie in einem Supermarkt natürlich rüberkommen und das wollen wir ja auch nutzen. Wir wollen ja eben auch neue Käuferschichten erreichen. Und das sind Konditionen, auf die sich Gottlieb eingelassen hat und da gab es auch keine Schwierigkeiten mit dem Gottlieb. Die Strategie, denke ich, ist eine etwas andere. Wir glauben dadurch, dass man, wenn man ein Bein auch hineinbekommt und zusammenarbeitet, auch vielleicht einen stärkeren Einfluss auf das übrige Sortiment gewinnen kann. Es könnte zum Beispiel sein, das ist nur noch eine Idee, aber dass man sagt, ja, es gibt ja auch noch andere Produkte im Dritte Welthandel, wieso nicht gleich versuchen, auch eine Dritte Weltecke zu machen im Supermarkt. Und Gottlieb selber ändert ja auch sein Sortiment. Und im Umweltbereich hat Gottlieb zum Beispiel vor, bestimmte Produkte rauszunehmen. Und vielleicht kann es uns auch gelingen, andere Produkte wie jetzt Südafrika-Bananen oder chilenische Äpfel über diesen Weg auch aus dem Laden rauszubekommen.
Informieren und Alternativen anbieten. Das hört sich ganz vernünftig an. Leider sind die Infoblätter, die im Gottlieb ausliegen, nicht gerade das, was ich unter umfassender Aufklärung verstehe. Vor allem, wenn ich nicht daraus entnehmen kann, was denn die anderen Kaffeeaufkäufer wie Jacobs und Nestle so Schlimmes machen. Der dicke Kaffeekonsument und der dünne Bauer auf der Waage der Welt, welch einleuchtende Karikatur auf dem Informationsmaterial und wie schön, wenn Kaffee gegen genügend Dollar getauscht, auch für die kleinen Leute lohnend wird. Aber klappt denn das so reibungslos mit der auf gerecht getrimmten Marktwirtschaft? Dazu Bernhard vom Süd-Nord-Laden hier in Freiburg.
Das Problem ist halt, es gibt zwei Strömungen mittlerweile auch in den Weltläden. Die einen setzen mehr auf den Verkauf und bei den anderen ist die Ware halt Mittel zur Information. Und das sind eigentlich, vielleicht kann man so als Fundamentalisten Realo-Streit bezeichnen. Die einen meinen halt, dass der Handel allein genügt und oder mit ein bisschen Informationen, die anderen sehen die Ware als Informationsträger hauptsächlich. Es müsste halt viel mehr aufgeklärt werden, was also zum Kaffee allgemein, wenn du so durchliest, was auf diesem Info zum Aha-Kaffee hinten draufsteht, und da steht drauf, wir verkaufen den Kaffee von Kleinbauern, weil die meist arm sind, also es ist nicht gerade das, was wir unter Informationsarbeit verstehen. Dann müsste halt ganz knallhart rein, wie die ganzen großen Arbeiten und so. Und ich weiß nicht, ob sich das in Gottlieb erlauben kann, gegen Jacobs, Schivo und so, wie sie alle heißen, so stark anzugehen.
Das riecht natürlich jetzt sehr stark nach einer Schere im Kopf. Dazu noch einmal Bernhard.
Wir sind ja damals angefragt worden, ob wir nicht die Informationsarbeit machen wollen für Gottlieb oder sowas. Da wir halt auch diesen prinzipiell ablehnen, diesen sauberen Kaffee, wie sich die ganze Geschichte auch nennt, und andererseits auch personell nicht in der Lage gewesen sind, haben das von vornherein abgelehnt. Und da ist die GEPA hingegangen und hat hier Kirchengemeinden angeschrieben und die haben es dann übernommen, diese Informarbeit zu machen. Ist halt die Frage, mit was für einem Anspruch die da dran gehen. Ich denke mal, dass allein durch den Verkauf das Problem sich nicht lösen lässt. Es greift eigentlich nicht die Strukturen an, wie Zwischenhandel, Großgrundbesitz und was da alles noch für Faktoren eine Rolle spielen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1991.
Ja, das war Mellow Yellow. Und jetzt kommen wir zu dem Literaturtipp, zu dem Lesetipp zum Thema Sexismus und Krieg.
Also stimmt nicht ganz, es waren die Toy Dolls mit Stay Mellow, aber das macht ja nichts. Sexismus und Krieg, ein vor allem unter Männern noch wenig behandeltes Thema. Es gibt jetzt aktuell einige Texte, die sich in Teilen oder ganz mit dem Zusammenhang zwischen Sexismus und Krieg beschäftigen, allerdings aus verschiedenen Ansätzen heraus. Ich will jetzt mal drei Texte, die die letzten Wochen erschienen sind, kurz vorstellen. Auch da handelt es sich nicht ausschließlich um Texte von Männern, das Defizit besteht weiter. Das eine ist ein Artikel aus der Bremer Kassiber, einer Bremer Zeitung, geschrieben von Männern und Frauen. Ein Artikel, der, wie übrigens alle anderen auch, in der Berliner Wochenzeitung Interim abgedruckt wurde. Das gleich vorweg. Diese Interims, also alle drei Texte, sind vorhanden im Strandcafé auf dem Greta-Gelände in Freiburg oder im Stühlinger Infoladen in der Klarastraße 73. Also der erste aus Bremen ist schon übertitelt »Sexismus und Krieg« und folgt in weiten Teilen den Thesen von Verena Fiegels Buch »Der Krieg gegen Frauen«. Ein wichtiges Element darin ist die Zurichtung von Männern und Frauen durch die sexistische Gesellschaft und dabei die Tatsache, das Ziel und die Wirkungsweise von Vergewaltigung. Die Vergewaltigung als Mechanismus zur Kontrolle aller Frauen, als Mittel zur Frauenunterdrückung, auch dann, wenn diese sie nicht selbst akut erleiden. Vergewaltigung als Kern der sexistischen Machtverhältnisse, die dann als Krieg gegen Frauen bezeichnet werden. Infolgedessen wird auch vom kriegerischen Charakter männlicher Sexualität gesprochen. Verena Fiegel und der Text, in dem ihr Buch besprochen wird, geht dann ausführlicher auf die Dunkelziffern von Vergewaltigungen ein, die dem gegenüberstehend geringe Zahl von Verurteilungen, die Dunkelziffer aber auch, die es bei Vergewaltigungsversuchen und deren Abwehrung gibt. Der zentrale Punkt dabei, die Rolle der Gewalt. Gewalt wird hier in der Gesellschaft als heterosexistische Norm erotisiert. Vergewaltigung wird grundsätzlich als sexuelle Handlung interpretiert. Es dominiert der Geschlechtsverkehr und nicht die Gewalt. Im Fortlauf des Textes wird dann auf den Zusammenhang von Sexismus und Rassismus etwas näher eingegangen, dazu ein Zitat.
In den USA ist die Wahrscheinlichkeit einer Vergewaltigung für ein schwarzes Mädchen 12-mal höher als für ein weißes Mädchen. In einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft ist farbig sein nicht schlimmer als weiblich sein oder umgekehrt, sondern beide Stigmata werden als eine Unterdrückungsform kombiniert wahrgenommen. Die Gewalt der Armut trifft in den USA vor allem die farbige Bevölkerung in steigendem Ausmaß. Sie potenziert sich mit der wachsenden sexistischen Gewalt und so ist fast jede Farbige in den Städten der USA von dreifacher Gewalt, Armut, Sexismus, Rassismus bedroht.
Ich will das jetzt abkürzen und noch auf den zweiten Teil des Textes kommen, wo auf Militär und Sexismus eingegangen wird.
Wesentlichste Aussage dieses zweiten Teils ist, dass Militarismus fundamental auf dem Konzept der gewalttätigen Männlichkeit aufbaut, dass die Unterwerfung der Natur und patriarchaler Logik folgend damit auch der Frauen als grundlegende Bedingung hat. Frauen sind also nicht nur zufällig Opfer von Kriegen bzw. des Militarismus, sondern ihr Leben ist von Anfang an bestimmt von der gesellschaftlichen sexistischen Struktur, die die Gewalt gegen Frauen trivialisiert und die Voraussetzungen für Militarismus und militärische Gewalt überhaupt erst schafft.
Der Text beschäftigt sich mit verstärkter sexistischer und rassistischer Propaganda im sogenannten Vorkrieg. So war es beispielsweise in Israel so, dass im Verlauf des Golfkrieges die Vergewaltigungsrate stark anstieg. Ein anderer Punkt ist die Sexualpolitik des Militärs, die Vergewaltigung und Prostitution zur Ruhigstellung ihrer wartenden Soldaten oder zur Mobilisation einsetzt. Geburtenregelung als Sicherstellung der Produktion von künftigen Soldatinnen und vieles mehr. Krieg als Männerarbeit, dem nach Verena Fiegel die Einbeziehung von Frauen ins Militär nicht widerspricht. Sie führt dazu Fakten an wie
In der Armee der Vereinigten Staaten ist die Vergewaltigungsrate zweimal so hoch wie in der zivilen sexistischen Gesellschaft, in der Armee der Niederlanden gar dreimal so hoch. 1981 gaben 75% der US-Soldatinnen an, im letzten Jahr sexistischen Angriffen ausgesetzt gewesen zu sein. Diese Angriffe wurden und werden wegen der Komplizenschaft im Militär meist nicht verfolgt oder gleich als Berufsrisiko bezeichnet. Legitimiert werden sie durch die Einteilung der Soldatinnen in Huren und Lesben.
Soweit zum ersten Text aus Bremen. Der zweite Text ist ein Bekennerschreiben zu einem Anschlag der flammenden Herzen einer Gruppe bestehend wohl nur aus Männern auf das Kreiswehrersatzamt in Oldenburg. Ihre Ansätze sind die:
Verweigerung von Männerkumpanei, das permanente Verweigern von Mitarbeit an und in den Orten und Institutionen patriarchaler Gewaltherrschaft und der aktive Kampf gegen die Strukturen und Träger dieser Ordnung.
Ein wichtiges Element dabei ist die Zurichtung. Sie schreiben:
Indem wir einen Begriff der eigenen Zerstörtheit und Deformation bekommen und unsere gesamte Wut auf die Ursachen richten, wird es möglich, einen antipatriarchalen Widerstand zu entwickeln. Widerstand erscheint uns dort sinnvoll, wo Männer entsprechend ihrer gesellschaftlichen Rolle zugerichtet werden. Diese Orte und Institutionen der Zurichtung zu erkennen und zu bekämpfen, uns und andere bewusst zu machen, was dort mit uns passiert, halten wir für die Aufgabe von Männern und Schwulen.
Die Armeen halten die flammenden Herzen für die weltweit größten Männerzuchtanstalten und Männerbünde. Sie gehen dann im Text noch etwas in die Geschichte zurück und beschreiben die Wehrerfassung und Wehrpflicht seit Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts.
Um die Bauern zu Soldaten machen zu können, wurden ihnen die Angst vor Befehlsverweigerung, Desertation und Selbstverstümmelung eingeprügelt. Spießrutenlauf war nie bloße Willkür, sondern Züchtigungsmittel und Abschreckung, damit die zu soldatischen Männern geprügelten im verlässlichen Gleichschritt die Fahnentreue hielten.
Die Armee wird im Text als wichtiger Teil patriarchaler Logik betrachtet. Ein Garant des Fortbestandes der männlichen Gewaltherrschaft. Das Beschützerprinzip, das
in Abgrenzung zu anderen patriarchalen Systemen vorgibt, mit Staat und Armee das in Anführungszeichen Volk zu beschützen, wie der Ehemann die ihm zugestellte Ehefrau, ist nur ein Vorwand, um Herrschaft nach innen auszuüben und zu sichern und auszubauen. Den Druck, die Entmenschlichung und Entwürdigung in der allgemeinen Ausbildung zum soldatischen Mann vordergründig ertragen zu können, gilt als mannhaft und ist somit positiv besetzt. Dieses Ertragen ist jedoch nur die Fassade, hinter der der unerbitterliche Kampf gegen die eigenen Schwächen und alles Unmännlichen geführt wird. Die Verinnerlichung dieser kaputten Selbstdisziplinierung und Unterwerfung funktioniert bei auch noch so weit unten stehenden weißen Männern in der Gesellschaft darüber, dass ihnen Macht über Frauen und Farbigen zugestanden und ihnen suggeriert wird, Herr über die eigene Person und Schwachheit zu sein.
Aber Zurichtung zielt nicht nur auf zwanghafte Unterwerfung von Frauen, Kindern und Farbigen, sondern, so die flammenden Herzen, sie verunmöglicht Männerliebe und Freundschaften. Anstelle von Zärtlichkeiten steht der Kumpel, der Kamerad. Sie schließen damit, dass die Zurichtung und Konditionierung, eigentlich nichts Neues, mit dem Schnuller im Mund beginnt und über sämtliche Stationen, Schule, Lehre, Arbeit fortgesetzt wird. Ein letztes Zitat dazu.
Der soldatische Mann, hart gegen andere und sich, wo immer auch zugerichtet, ist ein gesellschaftliches Leitbild. In diesem Leitbild vom Täter und Herrscher verlaufen die Orientierungen von Jungen und Männern.
Als drittes zum Schluss noch ein Hinweis auf einen Text von Schweizer Frauen mit dem Titel Frauen, der längst andauernde, umfassend revolutionäre Befreiungskrieg. Das ist ein Papier, was sich mit einer ganzen Reihe von Punkten beschäftigt. Krieg gegen Frauen, Befreiungskämpfe in der Golfregion, der Konflikt zwischen US- und EG-Patriarchat, Massenkämpfe ohne revolutionäre Führung, vieles mehr. Nur zwei Hinweise dazu. In dem Kapitel Der längst andauernde, umfassend revolutionäre Befreiungskrieg der Frauen beschreiben Sie die Situation der palästinensischen Frauen in der Intifada, also dem Aufstand der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Die Schweizerinnen verwenden ausdrücklich den Klassenbegriff. Sie betrachten die ausgebeuteten Frauen der Kolonien als unterste Klasse. Das lässt sie bezüglich der Intifada zu folgendem Schluss kommen.
Die palästinensischen Frauen sind in ähnlichem Sinne die Trägerinnen der gebrauchswertorientierten Versorgungs- und Verteidigungsstrukturen der Intifada. Das heißt, der Lebensmittel- und medizinischen Versorgung, des Kampfes gegen Verhaftung, der Verteidigung der Gefangenen, der Berufsbildung, der Wirtschaft für das Überleben, der Organisierung des Massenwiderstands. Innerhalb der Intifada besteht ein Klassenkampf zwischen denen, welche die palästinensische Selbstbestimmung auf Basis dieser Strukturen erkämpfen wollen, und denen, die im Kompromiss mit dem imperialistischen Patriarchat profitablen Verführungen der Intifada bieten. Profitable Verwertungsmöglichkeiten für das palästinensische Kapital durchsetzen wollen. Die vereinigte Führung der Intifada bietet palästinensischen Unternehmern einen dank Boykott israelischer Produkte geschützten Markt innerhalb der besetzten Gebiete. Die geschlechtermäßige Zusammensetzung der einen wie der anderen Seite, der Kapitalisten wie der Trägerinnen der Intifada-Strukturen, lässt die historisch tiefer liegende Geschlechterspaltung durchscheinen. Die PLO, inklusive PLO-Linke wie PFLP, untersagt Abtreibungen und Geburtenkontrolle. Die höchste Pflicht palästinensischer Frauen sei das Gebären von Kindern, um die Revolution zu stärken. Die israelische Besetzerarmee in traditionell imperialistischer Linie und auch, weil sie diese Strategie kennt, tötet massenhaft Kinder. Jede Feministin weiß, dass Verhütungs- und Abtreibungsverbote Instrumente der Unterwerfung der Frauen sind. Mit höchst fragwürdiger Wirkung auf die Geburtenzahl. Die palästinensischen Frauenunion fordert Einrichtungen für die Kinderbetreuung, verzichtet aber vorläufig darauf, die freie Verhütung und Abtreibung zu fordern. Diese Forderung zu stellen, würde vermutlich sofort den Klassenkampf um die Führung aufbrechen lassen.
Der zweite Hinweis bezüglich dieses Textes jetzt noch hat mit dem Kapitel Offener Krieg gegen Frauen zu tun. Da schreiben die Schweizerinnen jetzt leider aus dem Zusammenhang gegriffen.
Auch der offene Krieg richtet sich in erster Linie gegen die unterste Klasse, die Frauen. Im Vietnamkrieg gab die US-Armeeleitung den GIs systematisch die Anweisung, vietnamesische Frauen zu vergewaltigen, um den Widerstand moralisch zu brechen. In Friedenszeiten trainiert die US-Armee mit dem Ruf »We will rap, we will kill«. Wo immer das imperialistische Patriarchat seine wirtschaftlichen oder militärischen Eroberungszüge macht, zwingt es die kolonisierten Frauen in die Prostitution für Metropolenmänner. Der Vietnamkrieg war der Ursprung des Prostitutionstourismus und des Handels mit thailändischen und philippinischen Frauen. Die wirtschaftliche Rückeroberung Osteuropas hat polnische und ungarische Frauen in Prostitution und Frauenhandel gezwungen. Im Golfkrieg haben die alliierten Truppenleitungen wiederum Thailänderinnen importiert, um in den Militärbordellen die Bindung der Soldaten an die imperialistisch-patriarchalen Interessen zu stärken.
Gut, soweit die Zitate. Das waren jetzt Hinweise auf drei verschiedene Texte, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Sexismus bzw. der patriarchalen Gesellschaft und Krieg beschäftigt haben. Alle Texte sind in Interims abgedruckt, also in dieser Berliner Wochenzeitung, und die gibt es, wie vorhin schon mal erwähnt, als Leseexemplare im Strandcafé hier auf dem Greta Gelände und im Infoladen Subito.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1991.
Gestern wurde in Portugal ein Friedensabkommen zwischen den angolanischen Bürgerkriegsparteien unterzeichnet. Seit 16 Jahren kämpfen die von den USA unterstützten und von Südafrika gesteuerte UNITA gegen die MPLA, die nach der Unabhängigkeit Angolas von Portugal die Regierung stellte. Schon vor der Unabhängigkeit Angolas gab es Kämpfe zwischen der marxistischen MPLA und einer mit der UNITA verbündeten Gruppe, der FNLA, bei der diese auch US-amerikanische und europäische Söldner einsetzte. Dabei wurde die FNLA von der MPLA so gut wie aufgerieben. Bevor aber die Unabhängigkeit in Kraft trat, marschierte Südafrika nach Angola ein, um die marxistische MPLA an der Machtübernahme zu hindern. Daraufhin griffen auf der Seite der MPLA kubanische Truppen ein und verhinderten die Einnahme der Hauptstadt Lusaka durch südafrikanische Truppen. Seitdem gibt es in Angola zwei von verschiedenen Gruppen kontrollierte Gebiete. Die von der MPLA regierte Volksrepublik Angola, die von der USA nicht völkerrechtlich anerkannt ist, sowie das Gebiet der UNITA und der verbündeten FLNA. Anfang der 80er Jahre begann Südafrika, die UNITA mit US-amerikanischer Hilfe massiv aufzurüsten, sodass eine Art Pseudo-Guerilla entstand. In Südangola griff die südafrikanische Armee sogar eigenhändig ein und besetzte vom damals südafrikanisch kontrollierten Namibia aus den Süden Angolas. Damit wurde für die UNITA ein Sprungbrett nach Zentralangola hin geschaffen. Außerdem konnte die UNITA das nördliche Angola von Zaire aus angreifen. Ab 1986 unterstützten dann auch die USA die UNITA mit verdeckter militärischer Hilfe. Die Konsequenzen aus diesem Krieg waren für Angola und die angolanische Bevölkerung verheerend. Circa 300.000 Tote, Zehntausende, die durch den Krieg verkrüppelt sind. Dabei sind zum Beispiel auch viele Frauen, die auf den Feldern bei der Arbeit von amerikanischen Minen, Aufschrift Front to the Enemy, zerrissen oder verkrüppelt wurden. Die Binnenwirtschaft ist total zusammengebrochen. Die landwirtschaftliche Produktion ist fast völlig am Boden. Große Flüchtlingsströme wanderten in die Städte. Der einzige noch funktionierende Sektor ist der Ölexport. Dabei ist bemerkenswert, dass US-amerikanische Ölfirmen, die in Angola operieren, von Kubanern vor den Angriffen der US-finanzierten UNITA geschützt wurden. Diese Firmen arbeiteten mit der MPLA-Regierung zusammen, weil diese ihnen als die verwaltungs- und organisationskräftigste Kraft in Angola erschienen. Die UNITA hingegen, eigentlich sollte sie von US-Firmen ja bevorzugt werden, macht programmatisch so widersprüchliche Äußerungen, dass sie für diese nicht berechenbar erscheint. Alles bei der UNITA ist auf ihren Führer Jonas Savimbi zugeschnitten, der autokratisch Gegner ausschalten, sprich ermorden und foltern lässt. Vor dem Hintergrund dieser verfahrenen Situation im Bürgerkrieg Angolas gab es schon 1983 Versuche, durch Verhandlungen der MPLA mit Südafrika einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das führte allerdings nie zum Erfolg. Ende der 80er Jahre konnte die MPLA-Regierung Südafrika und der UNITA mit Hilfe der kubanischen Truppen so stark zusetzen, dass Südafrika einwilligte, sich aus Angola zurückzuziehen und auch Namibia aufgab, das bis dahin ja von Südafrika verwaltet worden war. Im Gegensatz dazu wurde ein Rückzug der kubanischen Truppen aus Angola eingeleitet. Damit schien auch das Umfeld für eine interne Verhandlungslösung zwischen MPLA und UNITA günstiger. Diesem Rückzugsabkommen traten die USA allerdings nicht bei, obwohl sie es mit ausgearbeitet hatten. Dabei hielten sie sich die Möglichkeit offen, die UNITA weiterhin zu unterstützen, was auch geschah. In den letzten beiden Jahren hat sich auch die Lage der MPLA-Regierung verschlechtert. Die wirtschaftliche und soziale Krise wurde immer schlimmer. 1989 gab es erste Verhandlungen für einen Waffenstillstand zwischen der MPLA und der UNITA, dem von der UNITA zwar zugestimmt wurde, der aber auch sofort wieder von ihr gebrochen wurde. Bei den jetzt abgeschlossenen Verhandlungen unter Vermittlung Portugals als ehemaliger Kolonialmacht unter Einbeziehung der USA und der Sowjetunion machte die MPLA-Regierung eine Menge Zugeständnisse. Zum Beispiel gab sie den Einparteienstaat auf und stimmte einem Mehrparteiensystem zu. Nach einer Übergangsphase von 3 Jahren soll es erstmals Wahlen in Angola geben. 3 Jahre sind deshalb nötig, weil eine Infrastruktur für die Wahlen geschaffen werden muss. In weiten Teilen Angolas gab es ja weder Registrierung noch sonst irgendetwas, das an Infrastruktur erinnert. Außerdem sollen die bisher gegeneinander kriegsführenden Heere vereinigt werden, was sicherlich auch nochmal Zündstoff bieten wird. Falls es vor den Wahlen immer noch zwei Heere geben sollte, so ist davon auch ein Einfluss auf die Wahlen zu erwarten. Hier sind durchaus Parallelen zu Nicaragua, wo ja die Contra auch, wenn die Wahlen nicht so verlaufen wären, wie sie es wollte, den Krieg weitergeführt hätte. Und zu der Frage, wie sich die USA jetzt verhalten werden, sprach ich mit jemandem von der Informationsstelle Südliches Afrika in Bonn.
Werden Sie die UNITA weiter unterstützen? Und also was Wahlkampf und dergleichen angeht. Zum Zweiten wird man sehen müssen, inwieweit die Wahlen überhaupt unter regulären Bedingungen stattfinden werden. Meines Erachtens hat die UNITA ein Interesse daran, dass sie nicht unter regulären Bedingungen stattfinden.
Was ihren Rückhalt in der Bevölkerung auch angeht.
Ja, weil der Rückhalt in der Bevölkerung, das ist zwar sehr schwierig einzuschätzen, aber die UNITA selbst hat halt keine Bemühungen gemacht, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen, sondern eine Strategie des Terrors eigentlich verfolgt. Durchlegen von Landminen und dergleichen. Und Überfälle auf Dörfer und den Leuten die Nahrungsmittel wegzunehmen. Und von daher kann sie eigentlich am ehesten dann auf ein relativ günstiges Wahlergebnis hoffen, wenn sie halt ihren militärischen Apparat oder Resten davon also im Hintergrund.
Bleibt im Augenblick also abzuwarten, wie diese Wahlen vorbereitet werden und wie sie ablaufen. Wenn sich die Einschätzung meines Interviewpartners bewahrheitet und die UNITA durch ihre Kriegsführung gegen die Bevölkerung keine reellen Chancen bei fairen Wahlen hat, so bleibt abzuwarten, wie die unterstützenden Kräfte der UNITA damit umgehen werden. Denn sowohl die USA als auch maßgebliche konservative Kräfte bei uns verhehlen ihre Sympathien für die UNITA nicht. Und wie auch aus anderen Gebieten unserer Erde bekannt ist, scheuen sie auch nicht davor zurück, ihre immer hochgehaltene demokratische Wahl durch dunkle Transaktionen in ihre Richtung hinzubiegen. Und die UNITA selbst als Befreiungsbewegung und das von ihr kontrollierte Gebiet als freies Angola zu bezeichnen, zeugt doch zumindest von einem etwas unscharfen Begriff von Freiheit. Hauptsache ist doch immer noch, dass sich, egal ob im Hinterhof der USA oder sonst wo, keine von der Kontrolle abgekoppelten Gesellschaften entwickeln, die der Destabilisierungspolitik nicht zugänglich sind.
Willkommen zu unseren Veranstaltungshinweisen. Zunächst eine Lesung, die es heute Abend gibt im Südwind in Freiburg in der Loretto-Straße 42. Eine Lesung mit Osman Engin. Osman Engin ist in der Türkei geboren, 1960, und ist mit 13 Jahren hierher gekommen, seinen Eltern nachgefolgt, nach Bremen, hat dort studiert, hat Sozialarbeit studiert und schreibt seit 6 Jahren in der stadtillustrierten Bremer Blatt. Und in seinen Satiren steht hier, karikiert er die Schwächen seiner Umwelt, übersteigert sie ins Groteske. Heute Abend im Südwind wird er lesen aus seinen Büchern Deutschling und Alle Dackel umsonst gebissen.
Und heute Abend findet auch noch eine Veranstaltung in der Uni statt. Und zwar mit Eckehard Krippendorf, einem Professor aus Berlin. Eckehard Krippendorf ist einer der Mitbegründer der Kampagne BOA, Bundesrepublik ohne Armee. Die Veranstaltung steht unter dem Titel Das Militär als Pathologie des Politischen. Heute Abend um 20 Uhr in der Uni, Hörsaal 1010 im KG1.
Und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf eine Sendung. Morgen am Samstag. Ja, dann also nicht zu guter Letzt, aber trotzdem noch ein Hinweis auf eine Sendung von uns. Die ist am Samstagmorgen von 19 bis 21 Uhr. Das Thema ist der Golfkrieg und die Auswirkungen nach dem Krieg. Wie hat sich die Situation in verschiedenen Ländern nach Kriegsende entwickelt? Oder ist für verschiedene Länder dieser Region der Krieg überhaupt zu Ende? Was ist zu Kurdistan, zu Palästina zu berichten, den zwei Brennpunkten, in denen sich anti-imperialistische Bewegungen entwickelt haben? Jordanien heute? Werden sie bestraft für ihre Haltung im Golfkrieg? Ägypten, Syrien, Algerien, Jemen. Die Krisenregion ist weiterhin Schauplatz heftiger sozialer Kriege und regionaler Vormachtstellungen. Morgen Abend, am Samstag, zwischen 19 und 21 Uhr.
Der letzte Hinweis auf die Frauenküche, die wieder stattfindet am nächsten Montag, den 6. Mai, um 8 Uhr abends im Strandcafé. Das ist auf dem Greta-Gelände hier in der Adlerstraße 12. Frauenküche, dabei soll auch diskutiert werden über Radio Dreieckland und das Frauen- und Lesbenradio, über Radio Dreieckland als mögliches Medium der Freiburger Frauen- und Lesbenbewegung. Neue und zum Teil auch schon alte Ideen sollen vorgestellt werden. Ideen betreffs des Frauenradio-Café, eines Frauen- und Lesben-Infos und auch über das Frauen- und Lesbenradio soll geredet werden. Also Frauenküche am Montag um 20 Uhr im Strandcafé.
Ja, und dann kündigen wir noch eine Veranstaltung am nächsten Dienstag an. Und zwar Lisi Schmidt, sie kommt jetzt doch noch. Es war angekündigt für letzten Donnerstag. Lisi Schmidt bereiste Irak und Kurdistan. Und die Veranstaltung mit Lisi Schmidt wird jetzt am Dienstag um 20 Uhr in der Fabrik im Vorderhaus stattfinden.
Gut, und an dieser Stelle verabschieden wir vom Freitagsteam uns wieder und sagen, das waren die
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna